Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, zu unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen heute wieder Monika Barget. Auf die Frage, aus welcher Quelle Ihr Glaube schöpft, was für Sie die wichtigste Grundlage Ihrer christlichen Überzeugung ist, da würden Sie, liebe Hörer, vielleicht antworten, die Heilige Schrift, die Bibel, aus der wir überhaupt erst über das Leben Jesu und seine Verheißung wissen. In der katholischen Kirche wird außer der Heiligen Schrift die Überlieferung in der Tradition und im Traditionsgut der katholischen Kirche weitergegeben. Dieses Verhältnis zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift ist sicherlich nicht immer ohne Spannungen und wir müssen uns immer wieder neu bewusst werden, was dies auch für unseren Alltag als katholische Christen bedeutet. In Nummer 80 des Katechismus steht dazu zunächst: Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Beide machen in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar, der versprochen hat, bei den Seinen zu bleiben, alle Tage bis zum Ende der Welt. Was genau dies in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der kirchlichen Tradition bedeutet hat und wie Bibel und Kirche, um es einmal so zu formulieren, über die Jahrhunderte hinweg miteinander in Kontakt standen, das hören Sie heute in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Maria und Radio Horeb ausführlicher von Schwester Justina Metzdorf. Schwester Justina Metzdorf ist Benediktinerin in der Abtei Mariendonk und befasst sich als Ordensschwester, die nach der Benediktsregel lebt, intensiv mit der Heiligen Schrift und meditiert regelmäßig das Wort Gottes. Auch in ihrem Studium hat sich Schwester Justina intensiv mit der Bibel und den biblischen Sprachen, insbesondere mit Griechisch und Latein, beschäftigt und sie hat im Fach Neues Testament promoviert. In ihrem Beitrag heute wird sie uns das Verhältnis von Bibel und Kirche am Beispiel des Kanonisierungsprozesses einer biblischen Schrift, nämlich des Hebräerbriefs, näher bringen. Kanonisierungsprozess, das möchte sagen, wie also eine bestimmte Schrift in die spezielle und auch beschränkte Auswahl der heiligen Schriften der Kirche aufgenommen wurde. Wir freuen uns auf den Vortrag von Schwester Justina Metzdorf.
Im Katechismus geht es auf den Seiten 60 bis 63 um das Verhältnis zwischen der Heiligen Schrift und der Tradition der Kirche als den beiden Quellen der Glaubenserkenntnis, sowie um jene Themenbereiche, die in dieser besonderen Beziehung von Schrift und Tradition begründet sind. Das kirchliche Lehramt, die Dogmen, das durch die Zeiten wachsende Glaubensverständnis der ganzen Kirche. Der innere Zusammenhang von Heiliger Schrift und kirchlicher Tradition ist dadurch gegeben, dass beide, die Bibel und ihre Auslegung in der Kirche, einen gemeinsamen Ursprung haben, das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes und seine Auslegung gehören deshalb wesentlich zusammen. Im folgenden Beitrag möchte ich das Verhältnis von Bibel und Kirche am Beispiel des Kanonisierungsprozesses einer biblischen Schrift, dem Hebräerbrief, theologisch beleuchten und von diesem Ausgangspunkt her einen Blick auf den Zusammenhang von Lehramt, Dogma und Theologie werfen. Schon ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der Bibel zeigt, dass die Heilige Schrift das Buch des Volkes Gottes ist, das historisch betrachtet nicht irgendwann vor der Kirche war, beziehungsweise hinsichtlich des Alten Testaments vor dem Volk Israel, sondern das aus dem Glauben des Gottesvolkes erwachsen ist. Die Bibel dokumentiert und reflektiert die Geschichte Gottes mit den Menschen und bezeugt darin die Offenbarung Gottes. Die ältesten Texte der Bibel dürften bis in die Zeit König Davids, also um 1000 vor Christus, zurückreichen. Die jüngsten sind am Ende des ersten, vielleicht auch noch am Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus verfasst worden. Dabei handelt es sich bei den Büchern und Briefen, die in der Bibel enthalten sind, längst nicht um alle Texte, die im Umfeld von Judentum und Christentum entstanden sind. Es gibt zahlreiche Schriften, sowohl aus der Zeit des Alten wie aus der Zeit des Neuen Testaments, die wir heute als sogenannte Apokryphen bezeichnen. Zu den bekannteren vorchristlichen gehören zum Beispiel das sogenannte Testament der 12 Patriarchen oder die Psalmen Salomos. Von den apokryphen Schriften aus christlicher Zeit wären etwa das Thomasevangelium und die Paulusakten zu nennen. Die Gründe, aus denen diese Texte nicht den Weg in die Bibel gefunden haben, sind in der Beziehung zwischen der Heiligen Schrift und der Kirche zu suchen. Die Kirche hat nämlich entschieden, welche Texte sie als Zeugnis der Offenbarung Gottes anerkennt und welche nicht. Diese Entscheidung ist allerdings nicht an einem Tag getroffen worden oder von einem bestimmten Gremium, etwa einer Bischofsversammlung. Vielmehr muss man sich die Entstehung des biblischen Kanons als einen sehr langen Prozess vorstellen. Sieht man sich diese Geschichte in historischer Perspektive an, dann lassen sich zwei Kriterien erkennen, die eine Schrift erfüllen musste, um in den Kanon der Bibel aufgenommen zu werden. Das erste Kriterium: sie wurde im Gottesdienst vorgelesen. Zeugnisse für diese Praxis haben wir bereits im Kolosserbrief. Dort heißt es in den Grußworten am Schluss des Briefes, Kolosser 4,16, wenn der Brief bei euch vorgelesen worden ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und den Brief an die Laodicener lest auch bei euch vor. Den Brief an die Gemeinde von Laodicea, von dem hier die Rede ist, gibt es nicht mehr. Aber eines wird deutlich: der Austausch unter den Gemeinden über die Glaubensinhalte wurde von Anfang an als etwas sehr Wichtiges erachtet. Wenn der Katechismus im vorliegenden Kapitel unter den Nummern 91 bis 93 vom Glaubenssinn aller Gläubigen spricht, dann haben wir mit dem Prozess der Aufnahme einer Schrift in den Bibelkanon ein gutes geschichtliches Beispiel dafür vorliegen. Wurde ein Text im Gottesdienst vorgelesen, also in den liturgischen Leseplan aufgenommen, und zwar nicht nur in einer oder wenigen Gemeinden, sondern in allen Gemeinden der damaligen Kirche, dann fand er die Anerkennung als Zeugnis der Offenbarung Gottes und wurde ein Teil der Heiligen Schrift. Das zweite Kriterium beschreibt gewissermaßen die Innenseite des ersten. Eine Schrift wurde dann im Gottesdienst vorgelesen, wenn sie als rechtgläubig eingeschätzt wurde. Es geht hier um die Übereinstimmung mit der kirchlichen Glaubenslehre, die ihrerseits wieder aus der Heiligen Schrift entwickelt wurde. Eine theologische Lehre musste sich am Zeugnis der Heiligen Schrift messen lassen. Und umgekehrt war die Übereinstimmung eines Textes, der mit dem Anspruch auf apostolische Verfasserschaft im Umlauf war, mit der kirchlichen Lehre unbedingt notwendig. Als ein Beispiel für den Prozess der Kanonisierung einer Schrift und den damit verbundenen Fragen und Problemen möchte ich ein kurzes Streiflicht auf die Geschichte des Hebräerbriefs werfen. Bis weit ins 4. Jahrhundert hinein war der Hebräerbrief nämlich in der lateinischsprachigen Kirche sehr umstritten und tauchte kaum in den Leseordnungen auf. Der Grund: in diesem Brief wird ausdrücklich die Möglichkeit einer zweiten Buße abgelehnt. Dies widersprach der kirchlichen Praxis und Lehre, die ja das Institut der öffentlichen Kirchenbuße und damit die Möglichkeit einer erneuten Versöhnung mit Gott und den Menschen auch noch nach der Taufe kannte. Allmählich setzte sich der Hebräerbrief, der in der griechischsprachigen Kirche niemals umstritten war, dann aber auch im Westen durch, denn er trug durch seine Aussagen zur Gottheit und Menschheit Jesu Christi Wesentliches zur dogmatischen Ausformulierung der Zwei-Naturen-Lehre bei. Jedenfalls verdanken wir die gesamtkirchliche Anerkennung des Hebräerbriefs insbesondere der Autorität der beiden Kirchenväter Hieronymus und Augustinus, die ihn in ihren theologischen Schriften entsprechend gewürdigt haben. Neben dem Problem des sehr rigorosen Bußverständnisses hatte der Hebräerbrief noch eine weitere Schwierigkeit zu überwinden, die Frage nach seinem Verfasser. Ein weiteres Kriterium, das bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, ist die sogenannte apostolische Verfasserschaft, die einer Schrift die Würde verleiht, in den biblischen Kanon aufgenommen zu werden. Alle Bücher und Briefe, die zum Neuen Testament gehören, tragen als Autorenangabe den Namen eines Apostels oder mindestens eines Apostelschülers. Die Apostel sind die ersten Zeugen Jesu Christi. Sie sind nicht nur das geschichtliche Bindeglied zwischen Jesus und der Kirche, sondern sie bürgen auch für die Authentizität der Glaubensüberlieferung. Deshalb war es für eine Schrift nicht ganz bedeutungslos, unter welchem Namen sie veröffentlicht wurde. Dieser Umstand wurde aber auch ausgenutzt von Leuten, die ihre eigenen Ideen und nicht den kirchlichen Glauben verbreiten wollten. Sie brachten Evangelien und Briefe in Umlauf, die mit den Namen und also der Autorität von Aposteln gezeichnet waren. Zu diesen apokryphen Schriften gehören nicht nur offensichtlich heretische Texte, sondern auch eine ganze Menge volkstümlicher Erzählungen über Jesus und seine Jünger, Traditionen, die, obgleich sie von der Kirche nicht anerkannt worden sind, sich doch bis heute in die Volksfrömmigkeit ausgewirkt haben. Zum Beispiel stammt die Überlieferung der Namen der Eltern Marias, Joachim und Anna, aus einem solchen apokryphen Evangelium. Aber zurück zum Hebräerbrief. Der erste handschriftliche Zeuge für die Existenz dieses Briefes ist ein Papyrus aus der Zeit um das Jahr 200. Diese Handschrift zählt den Hebräerbrief zu den Paulusbriefen. Die Kirchenväter melden aber an der Verfasserschaft des Paulus erhebliche Zweifel an, allen voran Origenes, der bedeutende Theologe aus Alexandria, der bemerkt, dass die sprachliche Gestalt, ja der ganze Stil des Hebräerbriefs, dem Apostel Paulus überhaupt nicht ähnlich sieht. Das Fazit seiner Untersuchung lautet: Wer den Brief wirklich geschrieben hat, weiß Gott allein. Die Frage nach dem Autor des Hebräerbriefs, verbunden mit dem massiven Zweifel daran, dass er aus der Feder des Paulus stammt, führte schließlich dazu, dass die Bedeutung der apostolischen Verfasserschaft für die Kanonizität einer Schrift noch einmal neu überdacht wurde. Der Kirchenvater Hieronymus, der selbst den Bischof Clemens von Rom als Verfasser des Hebräerbriefs vermutete, bringt die Argumente für die Kanonizität eines Textes auf den Punkt, wenn er in einem seiner Briefe schreibt: Es ist völlig uninteressant, von wem der Brief nun stammt, wenn er nur von einem kirchlich gesinnten Mann geschrieben wurde und täglich in der gottesdienstlichen Schriftlesung als heilige Schrift vorgelesen wird. Hier haben wir also wieder die beiden oben genannten Kriterien: die kirchliche Gesinnung des Verfassers, die in der Rechtgläubigkeit des Textes zum Ausdruck kommt, und seine Rezeption als Schriftlesung im Gottesdienst der Kirche. Dass Hieronymus die apostolische Verfasserschaft nicht als Kriterium nennt, verweist auf das Selbstverständnis der Kirche. Die Kirche selbst ist das Subjekt, das die Apostolizität verbürgt und bewahrt. Am Beispiel der Geschichte des Hebräerbriefs sollte deutlich werden: dieses innere Aufeinanderverwiesensein zwischen Heiliger Schrift und Kirche lässt sich nur dann erklären, wenn man von einem gemeinsamen Ursprung beider Größen ausgeht, dem Heiligen Geist. Die Kanonisierung der Heiligen Schrift fand übrigens erst am Ende des 4. Jahrhunderts ihren endgültigen Abschluss. Der 39. Osterfestbrief des Bischofs Athanasius von Alexandrien aus dem Jahr 367 enthält eine Liste mit allen 27 Schriften des Neuen Testaments. Und auf der Synode von Karthago im Jahr 397 wurde eine Liste veröffentlicht, die nun auch die von der Kirche anerkannten 46 alttestamentlichen Bücher aufzählt. Bis dahin sind zahlreiche Kanonlisten auf uns gekommen, die zwar untereinander viele Gemeinsamkeiten aufweisen, die aber nicht in allem übereinstimmen. Am Prozess der Kanonisierung biblischer Bücher tritt auch die Funktion und Bedeutung des kirchlichen Lehramts in Erscheinung, dessen Aufgabe der Katechismus in den Nummern 85 bis 87 benennt. Indem die Bischofssynode entscheidet, welche Schriften als Zeugnis der Offenbarung Gottes gelten und welche nicht, legt sie eine verbindliche Interpretation der Glaubensüberlieferung vor. Der Katechismus spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten authentischen Auslegung des Wortes Gottes, Nummer 85. Das griechische Wort authentikos bedeutet so viel wie echt, ursprünglich, original. Die Aufgabe des Lehramts in der Kirche besteht demnach darin, den Glauben an Gott in seiner Ursprünglichkeit zu bewahren und auszusagen. Von Beginn der Kirche an hat es immer wieder Auslegungen des Wortes Gottes gegeben, die den authentischen, echten Glauben nicht bewahrt haben, sondern auf heretische Abwege geraten sind. Bereits in den Briefen des Neuen Testaments begegnen zahlreiche Warnungen vor solchen Irrlehren. Wir erfahren hier, dass das falsche Gottesbild nicht ohne Auswirkungen auf das Welt- und Menschenbild bleibt und sich deshalb auch in Sitte und Moral Ausdruck verschafft. Der zweite Petrusbrief nennt das eigentliche Motiv der Heretiker. Sie lassen sich von ihren Begierden leiten und machen ihre eigenen Wunschvorstellungen zum Maßstab, aus dem sie ihre Theologie entwickeln. 2 Petrus 3,3. Der Begriff Häresie leitet sich vom griechischen Häresis ab und bedeutet so viel wie Auswahl. Der Heretiker wählt aus, was er glauben will. Insofern ist katholisch der Gegenbegriff zu heretisch, weil der katholische, wörtlich der alles umfassende Glaube, die ganze Überlieferung bewahrt. Darum ist es die Aufgabe des kirchlichen Lehramts, den Glauben der Kirche vor Einseitigkeiten und Engführungen in der ganzen Weite und Fülle der Katholizität zu bewahren. Zu dieser Aufgabe gehört es, auch eindeutige und verbindliche Lehrentscheidungen zu treffen, nämlich dann, wenn sich in einer bestimmten Hinsicht die drängende Frage stellt, was ist nun der echte Glaube? Aus solchen Krisensituationen heraus werden die sogenannten Dogmen formuliert. Der Katechismus spricht in Nummer 89 von den Dogmen als Lichtern auf unserem Glaubensweg. Dieses Bild stellt vor allem die Funktion der Dogmen heraus. Sie sollen den Weg zu Gott beleuchten. Und es weist auf den Zusammenhang von Glaube und Leben hin. Der Glaube besteht ja nicht nur aus einer verstandesmäßigen Zustimmung zu bestimmten Glaubenssätzen und Inhalten, sondern die intellektuelle Zustimmung wird erst dann zu Glaube, wenn sie sich in der Lebensgestaltung des Menschen Ausdruck verschafft. Anders gesagt, das Bild, das ich von Gott habe, wirkt sich auf meine Beziehung zu ihm und zu meinen Mitmenschen aus. Darauf, wie ich die Welt und Umwelt wahrnehme, welche Hoffnung ich habe und wie meine Einstellung zum Leben, zum eigenen und dem der anderen aussieht. Zum christlichen Glauben gehört daher notwendig auch ein Wissen über das, was man glaubt. Wenn der Katechismus von den Dogmen als Lichtern auf dem Glaubensweg spricht, dann ist damit gemeint, dass bestimmte verbindliche Glaubensaussagen dem, der sich auf dem Weg zu Gott befindet, Orientierung verschaffen. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Ich bin der Weg. In diesem Sinn werfen die Dogmen also ein Licht auf Christus, indem sie die Richtung ausleuchten, in der die Glaubenden ihn erkennen können. Im Lauf der ersten Jahrhunderte stellte sich ganz massiv die Frage, wer Jesus Christus nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift wirklich ist. Der römische Schriftsteller Plinius beschreibt zu Beginn des 2. Jahrhunderts in einem Brief an den Kaiser Trajan als Eigentümlichkeit der Christen, dass sie dem Christus wie einem Gott Lieder singen. Brief 96. Ist Christus Gott? Diese Frage wurde unter den Christen leidenschaftlich diskutiert. Dabei gab es zwei Gruppierungen in der Kirche. Die eine behauptete, die biblische Rede vom Sohn Gottes sei eine rein bildliche Redeweise und Jesus sei nur ein Mensch wie jeder andere auch, zwar prophetisch und charismatisch begabt, aber mehr nicht. Die andere sah im Sohn Gottes eine Wesensaussage und argumentierte, nur wenn Christus wirklich Gott ist, kann er die Erlösung bewirken. Beide Parteien beriefen sich auf die Heilige Schrift, um ihre Meinung zu bekräftigen. Das Konzil von Nicäa brachte im Jahr 325 dieses theologische Ringen zu einem Ende, indem es die dogmatische Entscheidung traf, dass Christus als Sohn Gottes auf die Seite des Schöpfers gehört und nicht auf die Seite der Geschöpfe. Er ist dem Vater wesensgleich, heißt es im Glaubensbekenntnis des Nizänischen Konzils. Hinter dieser Aussage kann niemand mehr zurückfallen, der sich in seinem Glauben ernsthaft um eine Erkenntnis Christi bemüht. Mit der Entscheidung von Nicäa war die christologische Frage aber noch nicht erledigt. In der Folgezeit drängte sich die Frage in den Vordergrund, wie und ob die menschliche und die göttliche Natur in der Person Jesu Christi eine Einheit bilden. Das Konzil von Chalkedon im Jahr 451 hat für das Verhältnis von Gottes- und Menschennatur in Christus schließlich eine dogmatische Formel gefunden. In der einen Person sind beide Naturen, Gott und Mensch, ungetrennt und unvermischt miteinander verbunden. Man sieht an diesem Beispiel sehr gut, dass eine solche dogmatische Formel für den Glauben zwar eine wichtige Funktion hat, insofern als sie die Grenzen der Rechtgläubigkeit benennt, aber es ist eben auch nur eine Formel. Sie muss mit Leben gefüllt werden. Das heißt, im Leben des Einzelnen auf die Glaubensbeziehung zu Christus angewendet werden. Das wiederum ist die Aufgabe der Theologie, von der der Katechismus in Nummer 94 spricht.
Liebe Hörer in unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, hören Sie heute, wie die Überlieferung der Heiligen Schrift in Beziehung steht zur lebendigen kirchlichen Überlieferung durch das Lehramt. Beides, kirchliches Lehramt und Heilige Schrift, gehen auf die heilige Hinterlassenschaft des Wortes Gottes zurück, so heißt es im Katechismus Nummer 97, die Gott der Kirche anvertraut hat. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift bilden damit eine ganz besondere Einheit, die allerdings nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern eine gewisse Entwicklung hinter sich hat und auch heute noch offen ist für das Wirken des Geistes, für den Anruf Gottes in unserer Zeit. Mehr dazu hören Sie von Schwester Justina Metzdorf, Theologin und Benediktinerin aus dem Kloster Mariendonk am Niederrhein.
In der Ordensregel des heiligen Benedikt heißt es, der Mönch dürfe der Liebe zu Christus nichts vorziehen. Die ganze Klosterregel ist darauf ausgerichtet, eine Ordnung zu schaffen, die diese Beziehung zu Christus fördert. Ein sehr wichtiges Element des Ordenslebens benediktinischer Prägung ist dabei die Lesung bzw. das Studium der Heiligen Schrift und theologischer Bücher. Nach Benedikt fördert also die Theologie die Liebe zu Christus und steht in ihrem Dienst. Dieser Gedanke hat seine Wurzeln im Neuen Testament, bei Jesus selbst. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, antwortet er im Markus-Evangelium: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Markus 12,30. Was die Einheitsübersetzung mit Gedanken wiedergibt, heißt im griechischen Original des Textes Dianoia, was eigentlich so viel wie Denkvermögen, Verstand, Geisteskraft bedeutet. Von daher müsste man die Theologie als Gottesliebe mit dem Verstand bezeichnen. Jesus selbst fordert dazu auf, dass wir im Glauben unseren Verstand einsetzen. Wer das nicht tut, dessen Liebe zu Gott bleibt defizitär und unvollständig. Das christliche Mittelalter hat für diese besondere Beschaffenheit des christlichen Glaubens die Formel geprägt: Fides querens intellectum, der Glaube, der das Verstehen sucht. Deshalb spricht der Katechismus in Nummer 94 vom Wachstum im Glaubensverständnis. Die Einsicht in die Offenbarung Gottes, das heißt die Erkenntnis Jesu Christi, ist ein Geschehen, das im Lauf der Geschichte zunimmt. Das gilt für die Kirche als Ganze, wie wir es oben an den Beispielen der Kanonisierung des Hebräerbriefs und an der Entwicklung des Christusdogmas gesehen haben. Es gilt aber auch für jeden einzelnen Christen. Für einen lebendigen Glauben reicht es nicht aus, Dogmen auswendig zu lernen. Im ersten Petrusbrief wird von den Glaubenden gefordert: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. 1 Petrus 3,15. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss man sich mit seinem Glauben auseinandersetzen. Bevor man nach außen hin Rede und Antwort stehen kann, muss man es sich selbst gegenüber tun. Was für eine Hoffnung habe ich eigentlich? Was bedeutet für mich der Glaube an Christus? Wer ist Christus für mich? Diese notwendige Beziehung zwischen der kirchlichen Dogmatik und dem eigenen Leben, den eigenen Erfahrungen herzustellen, leistet die Theologie. Man kann den Begriff Rede und Antwort aus dem ersten Petrusbrief, im Griechischen heißt das Wort Apologia, auch mit Verantwortung wiedergeben. Ein Christ muss seinen Glauben verantworten. Die Kirche als Ganze muss den Glauben verantworten. Theologie ist Antwort, nicht nur auf die Fragen der Menschen, sondern auch Antwort auf Gottes Wort. Sie ist verantwortete Rede von Gott und verantwortete Rede zu Gott. Der christliche Glaube zeigt sich von daher als ein sehr anspruchsvoller Glaube, weil er den Glaubenden dazu auffordert, über das, was er glaubt, nachzudenken. Die Anstrengung des Nachdenkens und Nachforschens ist ein wesentliches Element des christlichen Glaubens und Teil der Gottesbeziehung, die an diesem Nachdenken wächst. Darum sollte der Begriff Theologie auch nicht exklusiv für die Fachwissenschaft, die man an der Universität studiert, reserviert sein. Nach Jesu Wort über das wichtigste Gebot muss jeder Glaubende im Rahmen der ihm eigenen Möglichkeiten Theologe sein, denn das Bemühen, den Glauben zu verstehen, ist selbst Teil des Glaubens. Die Zusage, die Jesus seinen Jüngern macht, wenn er verspricht, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit führen, beziehungsweise wörtlich übersetzt, der Geist wird euch in der ganzen Wahrheit leiten, Johannes 16,13, diese Zusage gilt für die ganze Kirche in ihrem Bemühen darum, die Glaubensüberlieferung authentisch durch die Zeiten hindurch zu verkünden, wie für jeden Einzelnen, der sich auf den Weg der Suche nach Gott begibt.
Wir bedanken uns bei Schwester Justina Metzdorf, Theologin und Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk, dass sie uns heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria die Beziehung zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift näher gebracht hat. Das Beispiel, das Schwester Justina gewählt hat, um uns die enge historische Verknüpfung von kirchlicher Überlieferung und festgefügtem Kanon der Bibel zu erklären, ist der Kanonisierungsprozess des Hebräerbriefs, der bis ins 4. Jahrhundert hinein in der lateinischsprachigen Kirche sehr umstritten war und kaum in den Leseordnungen auftauchte. Das innere Aufeinander Verwiesensein zwischen Heiliger Schrift und Kirche lässt sich nur dann erklären, wenn man von einem gemeinsamen Ursprung beider Größen ausgeht, nämlich dem Heiligen Geist. Das ist ein wichtiger Punkt, den Schwester Justina uns heute näher gebracht hat. Wenn Sie, liebe Hörer, nochmals die Texte des Katechismus über Überlieferung und Heilige Schrift studieren möchten, dann lesen Sie nach auf Seite 60 bis 63 in der deutschen Ausgabe des Katechismus von 2003. Wenn Sie im Internet auf unser Tagesprogramm klicken, dann finden Sie hinter der heutigen Sendung auch ein kleines Informationszeichen. Dort haben wir auch Informationen über die Benediktinerinnenabtei Mariendonk und deren geistliche Angebote für Sie bereitgelegt. Sie können sich auch direkt auf der Internetseite der Abtei informieren auf www.mariendonk.de. Bei Ihnen allen bedanke ich mich, dass Sie heute in unserer Katechismusreihe mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen, Ihre Monika Bargett.